Alexandra studiert in Frankfurt Psychologie. Wie einige andere Studentinnen hat sie einen Test ausgefüllt, der ihre Persönlichkeit umfassend erforschen soll. Er besteht aus nur 21 Fragen.
Es kam raus, dass ich bei der Emotionalität relativ in der Mitte vom Durchschnitt liege, bei der Extraversion eher im unteren Bereich, allerdings bei der Offenheit für Erfahrungen im oberen Bereich. Bei der Verträglichkeit war es so, dass ich ganz im oberen Bereich war, ich war schon einen Punkt über dem Durchschnitt und bei der Gewissenhaftigkeit ebenso über dem Durchschnitt.
Gerade mal 5 Zahlen. Reichen sie aus, um die Persönlichkeit eines Menschen zu beschreiben? 5 Eigenschaften. Ist das Alexandra? Sie selbst fühlt sich nicht schlecht getroffen.
Ich finde schon, dass es sehr glaubwürdig ist. Also ich finde mich in den Ergebnissen auch recht gut wieder.
Ihre Mitstudentin Denise, die Alexandra kennt, ist der gleichen Ansicht.
Ja, ich würde auch sagen, es passt ziemlich. Also bei der Extraversion hätte ich sie ein bisschen höher eingeschätzt. Da ist sie ja eher im unteren Bereich, aber immer noch im Schnitt. Und ansonsten, also Verträglichkeit sehr hoch, Gewissenhaftigkeit auch sehr hoch, trifft auf jeden Fall zu.
Warum aber zielte der Test gerade auf diese 5 Eigenschaften? Diese Frage führt mitten in die vielleicht größte Erfolgsgeschichte der Persönlichkeitspsychologie. Die Geschichte begann vor einem halben Jahrhundert auf einem Stützpunkt der amerikanischen Luftwaffe. Als 2 Psychologen dort Offiziersanwärter und Offiziere untersuchten, machten sie eine Entdeckung, die lange Zeit später die Persönlichkeitspsychologie umkrempeln sollte.
Die beiden baten die Männer, sich gegenseitig einzuschätzen. Und zwar anhand einer Liste mit 20 Eigenschaftswörtern. Als die Forscher die Antworten analysierten, fanden sie Erstaunliches. Die Männer nutzten die Vielfalt der 20 Adjektive gar nicht wirklich aus. Sie tendierten vielmehr dazu, bestimmte Adjektive gemeinsam zu verwenden. So als ob die identische Eigenschaften beschreiben würden. Unbewusst beurteilten sie ihre Kameraden anhand von nur 5 Faktoren. Das ließ sich mit Hilfe eines statistischen Verfahrens zeigen, der Faktorenanalyse. Damit nicht genug. Als die Psychologen den Versuch mit Studenten wiederholten, fanden sie wieder die gleichen 5 Faktoren.
Seither haben Forscher, Versuchspersonen Listen mit Hunderten von Adjektiven gegeben, mit denen sie sich und andere beurteilen sollten. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Hinter der verwirrenden Vielfalt der Antworten verbergen sich 5 offenbar grundlegende menschliche Persönlichkeitszüge. Mehr noch, auch Persönlichkeitstests, die anhand ganz verschiedener psychologischer Theorien entwickelt wurden, messen die gleichen 5 Charakterzüge. Diese werden daher die Big 5 genannt.
Die Big 5 sind eine umfassende Landkarte der wichtigsten Dimensionen der menschlichen Persönlichkeit. Sie sind Persönlichkeitszüge. Und Persönlichkeitszüge beschreiben Unterschiede im Denken, Fühlen und Verhalten. Sie charakterisieren das Individuum, sorgen für die Unterschiede zwischen einer Person und der nächsten.
Paul Costa aus Baltimore, einer der weltweit führenden Big 5-Forscher. Auf den ersten Blick mutet die Liste der Big 5 recht beliebig an. Selbst Louis Goldberg, einer ihrer Entdecker, nannte sie einen ästhetischen Albtraum.
Extraversion.
Wie schon der Name verrät, sind extravertierte Menschen mehr nach außen gewandt und damit geselliger als eher introvertierte. Sie treten aber auch selbstbewusster auf, verfügen über mehr Energie und lieben Aufregungen. Introvertierte beschäftigen sich eher mit Büchern oder anderen Hobbys, denen sie allein nachgehen können. Das klingt einfach nach verschiedenen Interessen, doch der Unterschied reicht tiefer. Eine Reihe von Studien hat gezeigt, Extravertierte sind im Durchschnitt deutlich glücklicher. Die Fähigkeit, menschliche Nähe zu genießen, das Leben zu genießen, ist wahrscheinlich der eigentliche Kern der Extraversion.
Neurotizismus.
Neurotizismus ist der Big Five-Faktor, der die Anfälligkeit für Sorgen und Ängste zusammenfasst. Je mehr jemand zum Neurotizismus tendiert, desto häufiger fühlt er sich unsicher und ist nervös. Der Gegenpol wird als emotionale Stabilität bezeichnet. Je ausgeprägter sie ist, desto stärker ruht jemand in sich und bleibt auch bei stressigen Situationen entspannt.
Verträglichkeit.
Verträglichkeit im Umgang mit anderen bestimmt darüber, ob mit jemandem gut auszukommen ist. Verträgliche Menschen haben ein weiches Herz, helfen anderen, vertrauen ihnen und verzeihen notfalls auch mal. Ihre freundliche Natur macht sehr verträgliche Menschen allerdings auch ausnutzbar. Je weniger verträglich jemand ist, desto zynischer, rüder, misstrauischer und reizbarer verhält er sich.
Gewissenhaftigkeit.
Gewissenhaftigkeit macht sich besonders am Arbeitsplatz bemerkbar. Je mehr jemand davon hat, desto disziplinierter, organisierter, ausdauernder und ordentlicher geht er zu Werke. Gewissenhafte Menschen wollen, dass andere sich, nicht nur bei der Arbeit, auf sie verlassen können. Sie verstoßen möglichst wenig gegen geschriebene und ungeschriebene Gesetze.
Offenheit.
Die Offenheit für neue Erfahrungen ist zum Beispiel bei Künstlern besonders ausgeprägt. Menschen mit hohen Werten in diesem Bereich interessieren sich für vieles. Sie lieben das Ungewöhnliche, Originelle, Nie Dagewesene. Egal, ob es um Kunst oder Kochrezepte geht. Geringe Offenheit für neue Erfahrungen findet sich hingegen bei bodenständigen Menschen, die sich an Bewährtes halten und für Experimente nicht viel übrig haben. Politisch sind Letztere eher konservativ, wie Studien im In- und Ausland gezeigt haben.
Natürlich sind die Big Five nicht der erste Versuch, die Unterschiedlichkeit der Menschen zu verstehen. Im 5. Jahrhundert vor Christus teilte der griechische Arzt Hippokrates die Menschen in 4 Typen ein. Für ihn war jeder entweder ein Sanguiniker, ein Phlegmatiker, ein Choleriker oder ein Melancholiker. Die aus heutiger Sicht merkwürdige Lehre hielt sich lange. Selbst der kluge Kant übernahm sie.
Später entwickelten einflussreiche Theoretiker der Psychologie eigene Persönlichkeitsmodelle. Für Freud war ein Mensch im Wesentlichen das, was sein in der Kindheit geprägtes, unbewusstes Triebleben aus ihm machte. Hätten die Eltern falsch reagiert, wenn sich das Kind in der analen Phase mit seinen Ausscheidungen beschäftigte, dann könnte daraus der pedantische und geizig anale Charakter entstehen. Dergleichen glauben heute nur noch orthodoxe Psychoanalytiker.
Wenig dauerhaften Erfolg hatten auch die Behavioristen. Sie erklärten die Unterschiede zwischen Menschen einfach damit, dass sie eben im Lauf ihres Lebens für unterschiedliche Verhaltensweisen belohnt oder bestraft worden waren. Wer Angst vor Hunden hat, hat wohl schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht. Doch so einfach ist es nicht. Die Ursprünge der Persönlichkeit liegen tiefer. Sie reichen weit zurück in unsere biologische Geschichte.
Schon Tiere besitzen so etwas wie unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist nicht nur die feste Überzeugung aller Hundehalter und Katzenbesitzerinnen, das zeigt sich auch in einer ganzen Reihe von Forschungsergebnissen. Schon bei Zebrafischen gibt es charakteristische Unterschiede. Manche Zebrafische schwimmen aus dem dämmerigen in den beleuchteten Teil eines Aquariums, andere lassen das lieber. Extravertierte und introvertierte Tiere fanden sich in Studien mit Eseln, Schweinen und anderen Tierarten. Natürlich füllten die Tiere keine Persönlichkeitstests aus, sondern wurden von ihren Wärtern beschrieben. Wenn Psychologen deren Beobachtungen analysieren, zeigt sich Erstaunliches. Der Psychologieprofessor Paul Costa:
While only chimpanzees show all 5 dimensions.
Nur Schimpansen verfügen über alle 5 Dimensionen. Aber die meisten anderen Tiere haben 4 der Big Five. Es ist wirklich erstaunlich. Bären und Tintenfische und viele andere lassen sich beschreiben mit Begriffen wie Extraversion, emotionale Stabilität, Offenheit und Verträglichkeit.
Aber warum besitzen Tiere und erst recht Menschen verschiedene Persönlichkeiten? Warum hat sich in der Evolution nicht eine einzige optimale Persönlichkeit durchgesetzt? Darüber wunderten sich die Evolutionspsychologin Lida Kasmides von der University of California in Santa Barbara und ihr Mann John Tooby.
Wenn man einen Menschen irgendwo auf der Welt aufschneidet, findet man dieselben Organe. Sie unterscheiden sich ein bisschen, so wie jeder Magen eine ein bisschen andere Form hat. Aber die funktionale Organisation ist die gleiche, auch wenn es kleine zahlenmäßige Unterschiede gibt. Das Gleiche würde man von allen komplexen Organen erwarten, einschließlich mentalen Organen, einschließlich kognitiven Anpassungen. Das funktionale Design sollte gleich sein.
Warum sind Menschen dann in ihrer Persönlichkeit so verschieden? Und warum haben manche sogar Persönlichkeitszüge, die auf den ersten Blick eher von Nachteil zu sein scheinen, wie etwa Neurotizismus? Weil Schreckhaftigkeit auch nützen kann, etwa in einer gefährlichen Umgebung, glaubt Paul Costa.
Ängstliche und besorgte Individuen werden wahrscheinlich ständig die Umgebung im Blick behalten und wachsam sein. Das kann in vielen Situationen ein Anpassungsvorteil sein. Man kann seine Gruppe retten, indem man sagt, Achtung, Gefahr droht. Und dann sehen alle in die gleiche Richtung.
Wären aber alle so ängstlich, wäre das schlecht. Schließlich ist auch Mut gefragt, etwa bei der Jagd. Deshalb sind die Menschen verschieden. Und deshalb haben sie gelernt, bei anderen auf die Eigenschaften zu achten, die heute als Big Five zusammengefasst werden. Dr. Fritz Ostendorf, Big Five-Experte an der Universität Bielefeld.
Ich muss zum Beispiel wissen, mit wem ich gut klarkommen kann oder wem ich besser aus dem Wege gehe. Soll heißen, Verträglichkeit ist eine Hauptdimension, wahrscheinlich die Hauptdimension, nach der man zunächst Interaktionspartner beurteilt.
Für die anderen Faktoren gibt es ähnliche Argumente. Wenn diese Überlegungen stimmen, müssten die Big Five in allen Kulturen nachweisbar sein. Aber unterscheiden sich Asiaten oder Afrikaner in ihrer Persönlichkeit nicht stark von US-Amerikanern oder Europäern?
Es gab eine Explosion interkultureller Forschung, bei der die fünf Faktoren in über 50 Kulturen gefunden wurden, ohne jede Ausnahme.
50 different countries, without any exceptions.
Unterschiede gibt es, aber jenseits der Big Five.
There are indigenous factors, so the in Chinese.
Es gibt kulturelle Faktoren. In China findet man Verbundenheit mit der Familie, Respekt und Harmonie. Jede Kultur hat ihre eigenen speziellen Faktoren, die einzigartige Merkmale beschreiben.
Die Big Five aber finden sich in aller Welt. Und das ist kein Wunder. Denn wie Zwillingsstudien zeigen, werden sie ererbt, jedenfalls zu einem Gutteil. Zumindest einige der Big Five scheinen tief in der Biologie des Gehirns verwurzelt zu sein. Besonders gut lässt sich dies am Beispiel der Extraversion belegen. Bekommen Versuchspersonen Bilder gezeigt, die Freude auslösen, etwa von einem glücklichen Paar, dann reagieren bei Extravertierten zahlreiche Gehirnregionen stärker. Das erwies sich, als ein Team der Universität Stanford die Hirnaktivität mit Hilfe eines Magnetresonanztomographen in Bilder umsetzte.
So bezweifelt kaum noch ein Experte, dass die fünf Faktoren existieren und von großer Bedeutung für unsere Persönlichkeit sind. Aber sind damit wahrhaftig die grundlegenden Dimensionen der Persönlichkeit gefunden? Wie einige Big-Five-Theoretiker behaupten?
Der Psychologieprofessor Burkhard Brocke von der TU Dresden bleibt skeptisch. Den großen Erfolg der Big-Five führt er nicht zuletzt darauf zurück, dass sie jedem, der etwas über die Persönlichkeit des Menschen erfahren will, schnelle Aufklärung versprechen.
Er fährt die Botschaft, diese vielen unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale, die alle eigentlich grundsätzlich geeignet sein können, Persönlichkeit zu beschreiben. Die brauche ich mir gar nicht so genau anzusehen. Hier habe ich in einem Modell die gesamte Wahrheit. Und das ist natürlich verführerisch.
Brocke bevorzugt die sogenannten Facetten. 30 Persönlichkeitsfaktoren, von denen jeweils 6 zusammen einen der Big Five bilden. Neurotizismus beispielsweise hat die Facetten Ängstlichkeit, Feindseligkeit, Depression, Selbstbezogenheit, Impulsivität und Verletzlichkeit. Alles auf nur 5 große Faktoren zu reduzieren, findet Brocke gar nicht wünschenswert.
Es hat mich immer etwas nachdenklich gestimmt, glauben zu müssen, dass man das, was das Interessante, die Reichhaltigkeit an einer Person ist, im Grunde mit 5 Faktoren beschrieben werden kann.
Brocke warnt auch davor, den Einfluss der jeweiligen Situation auf die Gefühle und das Verhalten eines Menschen zu vernachlässigen. Wenn jemand auf dem Faktor Neurotizismus einen hohen Wert erzielt, hat er deswegen nicht in jeder Lebenslage Angst. Das Wechselspiel von Situation und Persönlichkeit ist komplizierter.
Da unterscheidet man zum Beispiel die Angst vor körperlicher Bedrohung, die Angst vor sozialen Situationen, die Angst vor Belastungen im Alltag. Es gibt Personen, die haben keinerlei Angst vor körperlicher Bedrohung, aber große Angst vor sozial belastenden Situationen, zum Beispiel die Angst davor, eine freie Rede aus dem Stand halten zu müssen.
Es gibt auch Situationen, in denen die meisten Menschen sich sehr ähnlich verhalten. Egal, was für eine Persönlichkeit sie mitbringen. Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts behaupteten viele Psychologen sogar, die Persönlichkeit spiele überhaupt keine große Rolle. Ein besonders dramatisches Experiment dazu verantwortete Philip Zimbardo von der Universität Stanford.
1971 führte ich ein Experiment durch, das als Stanford-Gefängnis-Experiment bekannt wurde. Es sollte zeigen, dass die Art der Situation einen tiefgreifenden Einfluss auf menschliches Verhalten hat, und es sollte den Irrtum der Psychologie korrigieren, dass alles Verhalten von internen Kräften der Persönlichkeit hervorgebracht wird, von Einstellungen, Werten und Genen.
Zimbardo ließ im Keller der renommierten Universität ein Gefängnis nachbauen. Dann füllte er es mit Gefangenen und Bewachern.
Man nimmt normale junge Männer, Studenten, und teilt ihnen zufällig die Rollen von Gefangenen oder Wächtern zu, steckt sie in Uniformen, gibt ihnen ein paar Verhaltensregeln. Und in sehr kurzer Zeit wird die Simulation Realität. Es wurde zu einem Gefängnis betrieben von Psychologen und nicht vom Staat.
Die Versuchspersonen lebten Tag und Nacht in diesem künstlichen Gefängnis. Die Macht dieser Pseudo-Institution erwies sich schnell als überwältigend. Die Versuchspersonen in der Rolle von Gefangenen verhielten sich wie Gefangene, die in der Rolle von Wärtern wie Wärter.
Die Studenten waren ausgewählt worden, weil sie normal und gesund waren. Es waren die 1970er Jahre, die Studenten waren Gegner des Vietnamkriegs, Bürgerrechtler, Peaceniks, Blumenkinder. Aber als sie die Rolle eines Wächters zugewiesen bekamen, verinnerlichten sie diese Rolle binnen Tagen. Und viele verhielten sich gegenüber den Gefangenen sadistisch.
Die Wärter entwickelten viele Methoden, um die Gefangenen unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie verteilten und sie entzogen Privilegien, wie etwa Rauchen oder Zähneputzen. Sie straften die Gefangenen, indem sie sie Liegestützen machen ließen oder ihnen die Kleider und die Betten wegnahmen. Noch bevor 3 Tage um waren, entwickelte der erste Gefangene eine schwere psychische Störung. Er raste so, dass die Versuchsleiter ihn entlassen mussten. 3 weitere Gefangene folgten in den nächsten Tagen.
Und so habe ich die Studie nach 6 Tagen abgebrochen, um Schlimmeres zu verhüten. Aber die Überraschung war, wie schnell und leicht normale Menschen in Täter verwandelt werden konnten durch sehr einfache soziale Variablen. Eine Uniform tragen, einer Gruppe angehören, in einer Institution sein, eine Rolle spielen müssen.
Zimbardos Gefängnis war natürlich eine Extremsituation. Mittlerweile haben sich die Psychologen darauf geeinigt, dass beides wichtig ist: Persönlichkeit und Situation. Und beide wirken nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig, argumentiert der Psychologe Rüdiger Hossip von der Ruhr-Universität Bochum.
Die Persönlichkeit ist dafür verantwortlich, welche Situationen aufgesucht werden. Und wenn jemand sagt, ich bin leider verunfallt beim Bungee-Jumping am Atommeiler von Tschernobyl, das können Sie als Pauschalreise buchen, das gibt den ultimativen Kick, dann können Sie natürlich sagen, alles lag an dieser Situation dort. Also irgendwie war das Seil porös oder wie auch immer, oder die Wand des Betonmeilers, den man da drum gegossen hat, war zu hart, als ich da aufgeprallt bin. Wir müssen uns aber doch die Frage stellen, wer tut das denn überhaupt? Also wir haben es mit einer komplexen Verursachung zu tun. Person und Situation wirken immer zusammen.
Trotzdem lässt sich anhand der Big Five bis zu einem gewissen Grad voraussagen, wie Menschen sich verhalten werden. Sie leisten Erstaunliches, wenn es etwa darum geht, den richtigen Bewerber für einen Posten auszuwählen. Einen Manager ins Ausland zu schicken, kostet viel Geld. Noch weitaus teurer wird es, wenn er sich in der fremden Kultur nicht zurechtfindet und mögliche Geschäftspartner verschreckt, weil er ständig gegen die Landessitten verstößt. Die Europäische Union initiierte daher in Japan ein 1-jähriges Trainingsprogramm in die Feinheiten der östlichen Kultur. Eine Studie mit den Teilnehmern zeigt, bei welchen Managern dieser hohe Aufwand am Ende nützt. Es sind die mit einer hohen Offenheit für neue Erfahrungen. Sie erhalten von ihren Trainern die besten Beurteilungen.
Es gibt weitere Beispiele. Extravertierte etwa geben gute Verkäufer ab, aber schlechte Nachtwächter. Eine gering ausgeprägte Verträglichkeit bei einer Grundschullehrerin oder Krankenschwester sorgt für Probleme. Ein Steuerprüfer dagegen sollte nicht zu nett sein.
Paul Koster von der University of Maryland sagt,
unsere Studien zur Berufswahl und zum Berufserfolg zeigen, dass Menschen, die diese fünf Dimensionen ihrer Persönlichkeit verstehen, eher Beschäftigungen wählen, in denen sie sich wohlfühlen. Sie bleiben auch länger in diesen Stellungen. Im umgekehrten Fall, wenn die Persönlichkeit nicht zum Job passt, wechseln sie ihn oder sind unglücklich, falls das nicht geht.
Selbst für neurotische Menschen finden sich passende Positionen, denn sie sind zwar oft im Nachteil, aber nicht immer.
Menschen mit hohem Neurotizismus sind sehr empfänglich für das Leiden von anderen. Es hat sich herausgestellt, dass sie besonders gute Therapeuten und Pflegende abgeben.
Bleibt die Frage, sind Menschen für immer auf die Persönlichkeit festgelegt, die sie gerade haben? Offenbar weitgehend, aber doch nicht völlig, wie etliche große Untersuchungen zeigen. Bei einer Internetbefragung mit über 100.000 Teilnehmern zeigten sich die älteren Semester durchaus etwas gereift. Dr. Fritz Ostendorf von der Universität Bielefeld.
Demnach ist es erfreulich, mitteilen zu können, dass man mit dem Alter zunehmend verträglicher wird, ja, zunehmend gewissenhafter und emotional stabiler, also gefestigter. Und insgesamt lässt das Ausmaß an Offenheit für neue Erfahrungen etwas nach. Und es ist verständlich sicherlich auch, dass die Extravertiertheit etwas zurückgeht, dass man also nicht mehr so wie Jugendliche gerne Partys besucht, ja, und den Kontakt zu vielen, vielen Freunden und so weiter und so fort.
Andererseits zeichnet sich die spätere Persönlichkeit schon früh ab. Die Gefühlsäußerungen von Anderthalbjährigen geben einen Vorgeschmack darauf, wie die Kinder mit 3,5 sein werden. Das fand Joe Abey von der Connecticut State University im amerikanischen New Haven in einer Langzeitstudie heraus. Die Einschätzungen, die die Mütter abgaben, als die Kinder 3,5 waren, nahmen wiederum oft deren Verhalten mit 12 vorweg. Neurotische Kinder bescheinigten sich später selbst ein niedriges Selbstbewusstsein, ein unterdurchschnittliches Äußeres und wenig Freunde.
Eindeutig festgelegt sind die Weichenstellungen natürlich nicht. Menschen können sich ändern, besonders solange sie jung sind. Wenn auch meist nur bis zu einem gewissen Grad. Die Frankfurter Psychologiestudentin Julia etwa bekam in einem Persönlichkeitstest eine eher geringe Kontaktfreudigkeit bescheinigt.
Ich glaube, dass bei mir so ist, dass ich tendenziell eher schüchterner bin, vor allem gegen fremden Menschen und großen Gruppen. Dass ich aber jetzt auch gelernt habe, wenn es halt drauf ankommt, dann trotzdem halt mich irgendwie zu präsentieren und da auch selbstbewusst ranzugehen.
Doch auch ihre Wandlungsfähigkeit hat Grenzen.
Trotz allem, also klar, macht man eine persönliche Entwicklung durch, aber ich glaube, wenn man von, sagen wir mal, Grund auf eher ein schüchternerer, zurückhaltenderer Mensch ist, dann bleibt man auch tendenziell in seinem Leben so. Und natürlich kann man sich in bestimmten Situationen sagen, ja, jetzt melde dich mal, sag mal was und sich so ein bisschen selbst dahin triezen, ein bisschen offener und extrovertierter zu sein. Aber ich glaube nicht, dass es sich, sagen wir mal, von 100% Schüchternheit in 100% Offenheit, Extrovertiertheit umwandeln kann.
Wissenschaftler wie Paul Koster sehen das genauso.
Die Forschung hat gezeigt, dass wir mit Blick auf das Alter realistische Erwartungen haben sollten. Wenn Sie jetzt als 30-Jähriger wütend, reizbar, grantig sind, dann werden Sie das auch bleiben. Es sei denn, Sie unternehmen konzentrierte Anstrengungen, sich zu ändern und suchen Hilfe, um zu lernen, wie Sie Ihre Wut kontrollieren und Ihre Stimmung steuern können. Denn Fortschritte treten nicht von selbst ein. Das passiert einfach nicht, obwohl wir diesen Mythos gern glauben. Offen gesagt, kann ich es nicht fassen, dass ein Erwachsener solchen Hoffnungen anhängen kann, ohne zu merken, dass das reine Illusionen sind.
How an adult can hold on to that without realizing it's an illusion, a delusion.